freue mich, dass sich so viele, trotz der Attraktion, die heute doch sicher manche ja ins Überlegen gebracht hat, soll man nun hier hingehen oder zu Hause bleiben? Ich dachte, es wäre deswegen angebracht, uns verbinden zu lassen mit dem ZDF oder ARD. Ich weiß jetzt nicht, womit das verbunden ist. Und falls wirklich Tore fallen, wird es hier klingeln. Und dann können wir ja mal kurz nachfragen, wie das Spiel gelaufen ist. Und ihr seid auf dem Laufenden. Nun, wir lassen uns also gar nicht davon abbringen, heute über das zweite Thema zu sprechen, nämlich die Freude im Gespräch. Die Freude nicht nur am Gespräch, und es gibt ja auch Leute, die Freude haben, so viel zu reden. Denen macht es einfach Spaß, viel zu reden. Es gibt wieder andere, genau das Gegenteil, die wünscht, man würde einfach den Mund halten und mehr Ruhe haben. Aber wenn es hier um dieses Thema geht, die Freude im Gespräch, dann geht es um weit mehr. Dann geht es auch nicht darum, was ich da im Radio gehört habe auf dem Weg von Hamburg am Sonntagabend. Vielleicht haben es einige mitgekriegt, da ging es um die Notwendigkeit der Streitgespräche. Es ist also unwahrscheinlich wichtig, dass wir Gelegenheiten haben, uns untereinander kräftig in die Haare zu kriegen, kräftig die Meinung zu sagen und den Marsch zu und so weiter. Und einfach im miteinander Wortgefechte auszustehen. Und dann ging das so hin und her, da sprach man drüber, ich bin so mitten reingekommen, habe nicht alles mitgekriegt, kenne die tiefere Philosophie dahinter nicht, aber man konnte so einiges rausziehen, dann wurden so einige Leute, riefen denn an und die erzählten denn, was sie für Erfahrungen gemacht haben mit diesen Streitgesprächen. Und die eine Frau, die fand das gar nicht so richtig, die sagte, ich sitze ganz schön im Dunkeln jetzt, denn mein Mann, der führt laufend mit mir Streitgespräche und der macht mich so richtig fertig. Fix und fertig. Und dann riet man ihr, eigentlich, wenn das nicht anders geht, dann sollte sie doch mal überlegen mit ihren 50, ob sie nicht doch nochmal eine neue Karriere mit einem neuen Mann machen könnte. Das war so die eine Lösung. Und die andere Lösung war, dass dann eine andere Frau anrief und die beschwerte sich, ihr Mann macht also grundsätzlich nicht mit. Nicht? Die wartet also den ganzen Tag, studiert so alles Mögliche, so Meditation und weiß ich was alles und baut dann so richtig dolle Ideen auf und Argumente und dann kommt der Mann nach Hause und der will gar nicht streiten, der will nur seine Ruhe, der hat den ganzen Tag gearbeitet und dann quält die über ihn her und der macht nicht mit. Und dann konnten sie auch den Mann noch rankriegen und der bestätigte das, der wollte da nicht mitmachen, der sieht das nicht als notwendig an, einfach mal seiner Frau immer in Streit zu geraten. Und dann rief man sie wieder ans Telefon und dann sagte sie, ja, also, die hat das jetzt mitgekriegt, stimmt, man könnte vielleicht das so ein bisschen verlagern auf später oder mal andere Zeiten dafür raussuchen. Aber grundsätzlich glaubt sie, dass er einfach nicht weit genug entwickelt ist, um ihr wirklich zu widerstehen und ihr Paroli zu bieten. Und darum denkt sie wohl daran, auch die Ehe aufzulösen. Und dann rief noch ein Mädel an und die sagte, ich pflege zurzeit meine Mutter, die ist sehr krank und die kann das gar nicht so richtig ab. Die ist also ganz tief verletzt, wenn sie sich mal wieder so richtig mit ihr in die Haare kriegt. Und worauf man ihr denn riet, doch möglichst vielleicht dann Kollegen oder andere Leute zu finden, nicht unbedingt mit der Mutter so zu streiten. Aber sonst grundsätzlich ist es sehr, sehr wichtig und gesund für uns im Leben zu streiten. Ich habe vermisst, dass da irgendetwas gesagt wurde, aber das konnte natürlich auch kaum erwartet werden, denn es war kein Pastor, der das ganze Gespräch leitete, sondern das waren andere kluge Menschen, die da diesen Rat gaben, man sollte kräftig Streitgespräche führen. Ich bin jetzt nicht hier in der Lage, auch den Wert, wenn schon mal ein Streit da ist, wie man den austragen kann und wie man das auch noch zum Segen werden lassen kann, darüber will ich jetzt nicht so sehr reden, als vielmehr, dass ich glaube, dass es diese ganze Tendenz heutzutage, wir müssen mehr miteinander reden, das ist ja auch bei Christen oft der Fall, wir müssen uns zusammensetzen und kräftig die Dinge aussprechen und man nennt das eine Auseinandersetzung. Und ich habe immer das Gefühl, dass es wortwörtlich dann eintrifft nach so einer Auseinandersetzung. Man sitzt noch weiter voneinander weg, als man vorher schon gesessen hat. Dies mit dem Auseinandersetzen hat wohl auch so seine Probleme. Und darum möchte ich eigentlich nicht nur alleine über diese Kommunikation sprechen, sondern ich möchte grundsätzlich das mit einbeziehen, was nämlich die Folge ist, wie ich das auch dann am Radio gehört habe und natürlich aus dem Leben selber kennen, dass diese Art Gespräche, diese Auseinandersetzung wirklich das erreicht, dass man nämlich voneinander getrennt wird, dass man sich mehr und mehr von dem Partner trennt und auseinanderlebt. Und darum möchte ich so ein bisschen mehr darüber sprechen, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir miteinander um? Und ich möchte, und da habe ich so einen Text gefunden in einem kleinen Ratgeber eines Pastoren, von einem amerikanischen Pastor, und der sagt, gibt sechs Tipps eigentlich oder sechs Ratschläge, sechs Wege, wie man die Freude im Gespräch verliert. Sechs Ratschläge, sechs Wege, Möglichkeiten, wie man die Freude an dem Gespräch miteinander verliert. Ja, womöglich sogar die Freunde dabei verliert, die man hat. Oder man könnte auch sagen, sechs Wege, wie ich mein Leben jämmerlich gestalten kann. Und ich lese auch mal so ein paar Dinge vor, ich fand die ganz interessant. Da sagt er zum Beispiel, sprich meistens nur von dir selbst. Also im Gespräch miteinander viel von dir reden. Über deine Arbeit, Gesundheit, Beruf, Familie, Hobbys, deine Pläne, Ideen, Interessen, Ansichten. Höre nicht auf die anderen, wenn sie reden. Wenn doch nötig, so achte nur auf die gute Gelegenheit einer kleinen Unterbrechung oder Pause, um sofort wieder die eigene Story an den Mann zu bringen. Also eine gute Gelegenheit, das Gespräch zu führen. Und dabei, wie gesagt, seine Freude am Gespräch oder wenigstens der andere wird seine Freude daran verlieren und du wirst deinen Freund verlieren. Noch eine Möglichkeit, finde mehr und immer bessere Wege, immer im Selbstmitleid zu schwelgen. Das ist eine gute Sache. Du wirst immer ein Zipperlein oder eine Krankheit finden, ein Wehwehchen und so weiter, was dir das Recht gibt, im Grunde den Menschen zu klagen, wie Gott und andere dich misshandeln. Und da gibt es genug Worte und Blicke und Vorkommnisse, die du so interpretieren kannst, dass du zum größten Leider aller Menschen benannt werden solltest. Mach auf diesen deinen Weltschmerz grundsätzlich aufmerksam. Das ist auch eine gute Gelegenheit, Gespräche zu führen. Dann gibt es eine andere Sache, wie man ebenfalls Freunde verliert. Wie man es tatsächlich schafft, sich auseinanderzuleben. Sage nie, es tut mir leid. Das war mein Fehler. Ich war allein schuld. Vergib mir. Verteidige dich immer und sei schnell eingeschnappt. Regiere ganz empfindlich auf Kritik. Beschütze ständig dein Bild der Vollkommenheit und suche immer nach einem anderen Sündenbock. Ich finde, das sind gute Ratschläge, denen man wirklich nachgehen sollte und kräftig danach leben, um sein Leben noch miserabler zu gestalten, als es vielleicht schon ist. Dann entwickle einen krankhaften Galgenhumor. Es gibt ja solche Leute, die vor Sarkasmus nur so triefen. Diese niedrigste und schleimigste Form der Selbstverteidigung. Lächle hochnäsig über die Fehler anderer und füge hinzu, dass du über solche Dummheiten erhaben bist. Mach entsprechend stichlige Bemerkungen, nebst hochmütiger, wohlwollendem Lächeln, besonders wenn du im Kreise von anderen bist und sonne dich dann in ihrer Pein. Dann gibt es noch einen Vorschlag von diesem Pastor. Er sagt, erzwinge die nötige Aufmerksamkeit. Denke daran, dein Motto ist, der Zweck heiligt die Mittel. Klagen oder vorlautes Auftreten, übertriebene Zurückgezogenheit, manchmal auffallender Kleiderfimmel oder entsprechendes Make-up der Verlotterung oder anders wie Gefühlsausbrüche, Unhöflichkeiten. Alles das spielt keine Rolle, was du benutzt, nur erhasche die Aufmerksamkeit. Und wenn du sie nicht bekommst, ziehe dich offenkundig schmollend in dein Schneckenhaus zurück. Und wenn das nichts nützt, drohe mit Selbstmord. Kommunikation, Gespräch miteinander führen. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch schon da drin gefunden habt. Das eine oder andere, auch wenn es vielleicht jetzt so lustig erscheint, das eine oder andere, ich mag es gar nicht herausstreichen, steckt in mir drin. Das eine oder andere ist das, was ich benutzt habe und mich heute gar nicht wundern muss, dass Beziehungen kaputt gegangen sind, dass Gespräche abgebrochen sind, dass manche Gespräche bis heute im Grunde fast nicht mehr zu reparieren sind. Sage grundsätzlich nicht, was du wirklich meinst, ist der letzte Vorschlag. Verschleiere alles durch Nichtsagigkeiten. Benutze ja keine klaren Versprechungen. Lass dir immer ein Hintertürchen offen und erbreite deine vernichtende Kritik hinter verhohlener Hand. Und wenn man dich festnageln will, kannst du immer sagen, ja, das habe ich ja so nicht gemeint. Wie gehen wir miteinander um? Das Sprechen hat eine ganz, ganz wichtige Funktion da drin, weil unser Sprechen miteinander eigentlich die Ebene ist, die Basis ist, auf der wir Beziehungen aufbauen oder bestimmt mit solchen Vorschlägen und solchen Gehabe abbrechen. Woran scheitert das? Dass wir es uns eigentlich schwer tun, Beziehungen aufzubauen durch vernünftiges Reden, sondern doch vielmehr im Lichte dieser Beispiele dazu beitragen, dass so gute, manchmal sehr gute Verhältnisse abgebrochen werden, Beziehungen kaputt gehen. Woran sterben Beziehungen? Ich glaube, sagen zu dürfen, das allererste ist, weil wir nicht gelernt haben, richtig miteinander umzugehen. Ihr Lieben, es ist ja interessant zu sehen, was man so alles lernen muss. Ich denke da besonders dran, wie mein Jüngster, der hat sich da besonders schwer getan, wie der gelernt hat, Knöpfe auf und zuzumachen. Das war interessant zu beobachten. Das, was ihm heute absolut nichts mehr bedeutet, das geht so selbstverständlich. Ich erinnere mich noch gut daran, wie lange und intensiv er sich gequält hat, eine Jacke auf und zuzumachen. Keiner von euch, wenn er euch anzieht, überlegt, ah, jetzt ist also hier das Loch und hier ist das Stück und das muss man also irgendwie da durchbringen und ich hoffentlich kriegen wir das auch heute wieder hin. Das geht so automatisch, dass du alles andere tust, während du Jacke auf und zu machst, wie mir das letztens mal jemand sagte, warum machst du eigentlich beim Predigen immer Jacke auf und zu? Ich sage, weiß ich gar nicht. Aber ich erinnere mich auch nicht mal dran, wie ich das gelernt habe, aber ich habe es gelernt. Genau wie mein Sohn, der sich so schwer tat, dass es ihm einfach leid war und er immer abends seine Jacken aufzog wie ein Reißverschluss. Und dann brrr, purzelten natürlich die Knöpfe durch die Gegend. Der tat sich leichter, selbst wahrscheinlich durch so ein Knopfloch zu gehen, als seine Wurstfinger dazu zu bringen, die Knöpfe da durchzubringen. Ich erinnere mich daran, wie er versucht hat, seine Schnürsenkel zuzumachen. Das war also so ein Anstrengung, dass bis heute er immer noch nicht so sehr Schuhe mit Schnürsenkeln liebt. Er hat lieber diese modernen, mit diesen komischen Reißdingern da, die man so aufbackt und dann wieder so wegziehen kann, nicht? Ich weiß noch, wie meine Tochter versuchte, Fahrrad zu fahren und wie ich immer durchs Dorf hinterher hechelte, nicht? Weil sie kaum ließ ich los, schrie, lass mich nicht los, ich falle. Ich sagte, du fällst nicht, fahre. Brumm, lacht sie auch schon. Nicht? Was müssen wir alles lernen? Mit Messer und Gabel zu essen, will ich gar nicht von reden. Da war mehr das Messer im Mund und die Gabel in den Geschwistern. Also am Tisch. Und so geht's noch weiter. Fahrrad, Auto, ein Freund von mir jetzt, was der investiert, um das Fliegen zu lernen. Ich meine, er ist schon oft geflogen, aber meistens in der Schule, aber jetzt so richtig den Pilotenschein, was man alles investieren muss. Aber das sind alles noch eigentlich mechanische Gegenstände. Und wir sind immer mehr dabei, den Menschen zu verfeinern, die richtigen Knöpfe zu drücken, um das Richtige zu machen. Aber das wird nie gehen in unseren Gesprächen. Das wird nie gehen in der menschlichen Beziehung. Das muss man einfach lernen. Und da tun wir uns, eigentlich geben wir uns keine Mühe. Wir meinen, das klappt irgendwie. Und dann muss man sich nachher gar nicht wundern, wenn man dann merkt, und an dem Ton der Gespräche kann man das meistens prima ablesen, wie weit die Menschen wirklich es gelernt haben, miteinander auszukommen. Ich glaube noch etwas, dass wir nicht nur lernen müssen, richtig miteinander umzugehen, dass wir uns einfach mehr Gedanken machen müssen, wer ist mein Gegenüber und benehme ich mich eigentlich richtig, spreche ich ihn richtig an? Ich habe das von Krankenschwestern gehört, ich will das gar nicht überprüfen, denn ich finde es ganz grässlich, dass manche sich einfach erdreisten, wenn da so eine besonders alte Leute eingeliefert werden ins Krankenhaus, wenn die dann so im Bett liegen, die grauen Haare und die zerfurchten Gesichter, die Angst, und dann liegen die da und die fragen gar nicht, was für Personen da sind. Dann gehen sie einfach hin, na Muttchen, wie geht's dir denn? Kopf hoch, es wird schon wieder, nicht? Und dann ist Muttchen hier und Muttchen dort obwohl sie sich nie im Grunde die Erlaubnis geholt haben, diese Frau zu duzen und im Grunde respektlos über ihr Alter wegzugehen. Und so könnte man ein Beispiel nach dem anderen bringen, wie Menschen nicht gelernt haben, miteinander zu sprechen. Oh, was haben wir gesäuselt, als wir uns kennenlernten. Und wie schnell kann es jetzt passieren, dass man sich anblafft, weil man sich erlauben kann, seine Liebste plötzlich so anzureden. Man braucht ja nicht mehr, um sie zu werben. Man hat es irgendwie noch instinktiv hingekriegt, die Liebste richtig anzureden in Liebe. Aber jetzt, wie redet man eine Frau an? Wo haben wir es gelernt? Vielleicht von unseren Eltern? Und machen es ihnen nach und haben nichts dazu gelernt? Obwohl es uns furchtbar gequält hat, als Kinder zu sehen, wie die Eltern nicht miteinander auskamen und wie sie sich angesprochen haben. Wir haben nichts daraus gelernt. Wir haben uns zwar vorgenommen, es anders zu machen, aber wir haben nichts gelernt. Warum sterben so viele Beziehungen? Weil wir nicht gelernt haben, richtig miteinander umzugehen. Nicht richtig miteinander zu sprechen. Man muss eine Sprache lernen. Man muss aber auch eine Umgangssprache lernen. Und ich werde nie vergessen, nach meiner ersten Englandfahrt, wie wohltuend es das war. Wie die Leute einfach please, bitte und thank you und danke sagten. Nicht sagten, mach das mal, da gehst du hin, das tust du. Sondern einfach freundlich waren. Ich werde nie vergessen. Ich stieg da in den Bus ein oder war anschließend auch in einem Geschäft. Ein paar Mal passierte mir das und wer da drüben in England war, wird es immer erleben. Und jemand sagte, na Luft? Na, Luf? Das ist ein bisschen deren Sprache so in der Londoner Gegend. Na, Liebster? Ich sag, wie bitte? Drehte mich um. Ich dachte, die reden mit ihrem Verlobten oder Ehemann. Na, die meinte mich. Na, Lieber, wie geht es? Freundlich, strahlend. Na, Love? Wir sagen, hey, Heini, was willst du, ne? Warum sterben solche Beziehungen? Weil wir nicht gelernt haben, diese Möglichkeit der Kommunikation richtig zu sprechen, zu benutzen. Weil wir uns keine Mühe machen. Weil wir da schlampig sein können. Und weil wir nicht kapieren, das ist ein anderer Punkt, weil wir nicht kapieren, wie kompliziert wir Menschen sind. Wir meinen, wir könnten mit dem anderen so reden, weil wir im Grunde zu wenig Zeit uns nehmen, wirklich herauszufinden, was er denkt. Wer er wirklich ist. Wir reden auf die Leute ein. Aber wir geben ihnen keine Zeit, sich zu offenbaren. Und hier steht ein interessanter Text. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist? Wer weiß, was im Menschen ist? Als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. Das heißt, hier müssen wir etwas Prinzipielles erkennen und lernen. Dass ich im Grunde nur mit dem anderen richtig sprechen kann, wenn der andere sich mir offenbart. Wenn ich wirklich weiß, was er denkt, was er sagt. Und ich denn wirklich meine Antenne ausfahre, um wirklich mitzubekommen, wer er ist und was er sagt und was er will. Und umgekehrt, nicht nur hinhöre, sondern auch dem anderen die Chance gebe, sich zu offenbaren. Ich glaube, dass viele Verhältnisse daran kaputt gehen, weil wir dem anderen, dem Gegenüber, nicht das Recht geben, sich zu offenbaren. Wir meinen, wir wüssten es, wie er ist. Wir meinen, wir wüssten genau, was er denkt und sagt. Wir haben ihn einfach abgestempelt. Wir sehen ihn durch unsere eigenen Augen, durch unsere eigene Erfahrung. Und wir stempeln ihm ab und geben ihm nicht das Recht, sich zu offenbaren. Und dann stirbt jedes Verhältnis. Wenn du sowieso weißt, was ich denke, kennt ihr das? Wenn du sowieso schon weißt, was ich vorhabe? Und wir geben dem anderen nicht diesen Spielraum, diesen Freiraum, sich zu offenbaren. Hier steht, auch wenn du glaubst, du wüsstest, wie der andere denkt und was der andere meint, du musst erst sicherstellen, indem du ihn bittest, sich zu offenbaren, sich mitzuteilen, ihm die Gelegenheit gibst, sich zu öffnen. Du setzt dich auch nicht vor deinen Fernseher und sagst, ich spare heute Strom, ich setze mich davor und bilde mir ein, ich wüsste gleich, wie dieses Spiel läuft. Kein Mensch macht sowas. Sondern du sagst, egal was das kostet, angeschaltet, das will ich sehen. Aber wie mit Menschen gehen wir da um? Überrennen wir sie einfach. Ich weiß sowieso, wie der denkt. Ich weiß sowieso, wie er handelt. Aber die Bibel sagt deutlich von dem Menschen, niemand weiß, was in dem Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. Und darum ist es wichtig, dass der andere die Gelegenheit hat, sich mitzuteilen, zu offenbaren. Warum sterben so viele Beziehungen? Weil wir nicht gelernt haben, richtig miteinander umzugehen. Warum sterben so viele Beziehungen? Weil wir nicht kapiert haben, wie kompliziert der Mensch eigentlich ist. Und dass wir sogar dann noch vorsichtig sein müssen, wenn er sich mitteilt, denn wenn er sich mitteilt, woher weiß ich ganz genau, ob ich richtig verstanden habe, was er sagen will? Ihr wisst, dass das durch Unsicherheit, durch Unreife, durch Komplexe, durch Gewissensbisse, durch Bitterkeit, durch emotionale Spannungen man oft ganz anders kommuniziert, ganz anders sich offenbart, ganz anders sich mitteilt und der andere reagiert prompt darauf und zerbricht ein Verhältnis, weil er einfach gewisse Überlegungen nicht angestellt hat, nicht mitgedacht hat, nicht mitgelernt. Eine ganz, ganz simple Sache, das Allersimpelste, und wir könnten in Feinheiten gehen und wir müssten hier drüber noch lange, lange sprechen, ist einfach das, dass zum Beispiel eine Frau durch ganz bestimmten Zyklus ihres Lebens geht, durch einen gewissen Rhythmus geht und dementsprechend auch mehr oder weniger stark emotional sich verhält. Wisst ihr was? Keine 10% aller Männer wissen das. Oder haben es irgendwo mal Leuten gehört, wenn man es das erwähnt. Aber keine 10% aller Männer nehmen Rücksicht darauf und achten darauf und lernen im Laufe der Ehe einfach zu merken, dass eine ganz bestimmte Reaktion vielleicht von der Frau abgegeben wird, aus keinem anderen Grunde als nur aus Hormongründen. Weil die Hormone einfach da auch noch mitreden. Und manche Überlegung, manches Verhalten gar nicht so zu bewerten ist. Und schon bricht man ein in dieses Verhältnis, weil man keine Rücksicht nimmt. Wie viele Frauen machen diesen Fehler, wenn der Mann, wie gesagt, nach Hause kommt und in all diesen Jahren einfach nicht kapiert, das kann gut sein, dass er nicht so aufgelegt ist, vielleicht auch manche morgens früh, wenn sie runterkommen zum Frühstück oder weiß ich nicht, wo ihr schlaft, oben oder unten oder raufkommen oder hingehen, nicht? Und auf einmal kommen sie hin und sind einfach muffelig und zu. Und sie legen es jeden Tag wieder darauf an, unbedingt wieder ein Gespräch zu führen, weil sie gerade Typen sind, die morgens so quietschfidel sind. Oder kommen abends nach Hause, dann werden sie überfallen. Was war los? Erzähl mal. Und die wollen überhaupt nichts erzählen. Eine halbe Stunde später kommt ein Kollege, da können sie auf einmal reden. Ne? Bände reden. Nicht? Und die Frau sagt, warum hast du mir das nicht erzählt? Konntest du mir das nicht erzählen? Das ist nicht böswillig, das hat nichts mit der weniger Liebe zu tun, das ist einfach eine Verkorkstheit in diesem Mann. Die muss man einfach berücksichtigen. Aber wir nehmen uns keine Mühe, den anderen kennenzulernen und einmal zu hinterfragen, warum er ist eigentlich so. Und dann ist noch ein Grund, warum wir so Schwierigkeiten haben, miteinander zu reden. Und darum so wenig Freude am Gespräch. Wo wir doch so viel Freude haben sollten aneinander und am Gespräch. Ich glaube, wir haben auch deswegen so viele Schwierigkeiten, weil wir die biblische Auskunft über uns und andere außer Acht lassen. Eine ganz einfache Sache ist nämlich die, dass da ein Störenfried ist, der Interesse hat, jedes glückliche Verhältnis kaputt zu machen. Nicht nur dein Verhältnis mit Gott, auch deine Verhältnisse zu dem Nächsten. Dich möglichst dahin zu bringen, dass du tatsächlich nachher einsam in dieser Welt bist und keinen Menschen mehr hast, den du richtig zuhören kannst, mit dem du richtig sprechen kannst. Und du in dieser Einsamkeit, ohne Hoffnung, ohne Liebe, ohne Glauben, kaputt gehst, eingehst. Was ist das? Was ist das, was wir da berücksichtigen müssen? Im Jeremia. Im Jeremia 17. Da wird etwas Interessantes gesagt über unser Herz. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Das ist eigentlich schlecht übersetzt. Das ist nicht nur, dass es da so mal muffelt und dass es dann mal so ein bisschen verzagt und ängstlich ist. Das ist es sicher auch. Aber eigentlich genauer übersetzt ist das Herz ist ein heimtückisches, gemeines, hinterhältiges, verräterisches Ding. Das heißt nichts anderes als das, was wir so als Leit- und Richtschnur nehmen für unser Leben. Dieses Gerät, wie vielleicht bei einem Piloten, diese ganzen Armatur da vorne oder ein Kompass, einem Schiff oder sonst irgendwie der Tachometer bei einem Auto oder sonst irgendwelche Geräte, die uns Auskunft geben. Als wenn die plötzlich verrückt spielen würden. Und du weißt, wenn das passiert, dann kommt man nie an sein Ziel. Und wir haben tief eingebaut, seitdem wir Gott den Laufpass gegeben haben, haben wir tief eingebaut, dass es immer noch die Nachwirkung dessen, dass wir Gott im Grunde aus unserem Herzen, aus unserem Leben verbannt haben. Seit der Zeit kann keiner so richtig mit diesem Instrument umgehen. Und das Gerät spielt verrückt. Und das Gerät gibt falsche Informationen. Und da ist einer, der ständig darauf rumspielt. Der sagt, benutze selbst, lass Gott nicht damit umgehen, benutze selbst. Das ist der Teufel, der hat seine große Freude daran. Und darum, auch wenn der andere sich richtig mitteilt, auch wenn du tief in deinem Wunsch hast, und wie viele nehmen sich das vor, nicht besonders Silvester, das wird wieder alles anders, wird wieder alles neu, und dann schreibt man einen Brief, und dann nimmt man sich das vor, und nimmt sich in den Arm und meint es ernst, meint es gut. Und plötzlich haut es wieder daneben. Weißt du, woran es liegt? Dein Herz. Mach deinen Strich durch deine Richtung. Weil dein Herz, dieser Verräter, benutzt wird von einem egoistischen Menschen. Wir gingen alle in die Irre, sagt die Schrift, wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg. Auf seinen Weg. Wir sind so hoffnungslos egoistisch. Und dann spielt das Herz richtig schön mit in unseren Egoismus hinein. Und immer bewerten wir von uns aus, von unserer Natur aus, die Informationen, die wir bekommen durch die Sendung des anderen, wie er spricht, wie er sich benimmt, wie er sich verhält, das interpretieren wir immer im Ego. So wie es uns passt. Und geben eigentlich dem anderen keine Chance. Entweder lassen wir den anderen sich gar nicht mitteilen, oder aber wir interpretieren seine Sendung falsch, oder der hat ebenfalls Probleme mit dem echten Senden. Weil er aus Ängstlichkeit, aus Minderwertigkeitskomplexen und aus Unsicherheiten einfach Dinge anders sagt, als er sie sagen müsste. Und schon sind wir wieder auseinander. Oh, ihr Lieben, ihr glaubt gar nicht, wie schwer das ist, dass wir richtig miteinander, dass das richtig wieder funktioniert. Und da gibt es natürlich im Grunde nur eine Lösung. Mit dem zu sprechen, der diese zerbrochenen Verhältnisse wieder in Ordnung bringen kann. Da geht man nicht hin mit klugen Ratschlägen, da sagt man nicht, versuch doch mal dieses und jenes, sondern gibt es nur eins, wenn etwas kaputt ist, schickt man es zurück. Unser Staubsauger war vor kurzem kaputt, was habe ich gemacht? Weil der neu war, bin ich einfach hingegangen, habe den auseinandergenommen und selbst repariert? Nee. Ich hatte noch Garantie. Das kostete mich nichts. Den Staubsauger weggebracht und umsonst wurde der wieder hergestellt. Zurück zu dem, der ihn gemacht hat. Und hier ist das ganz großartig. In dem Moment, wo ich wirklich dahin komme, wo ich sage, ich habe alles versucht, mit meinem Partner auszukommen, ich habe alles versucht, mit meinen Kindern auszukommen, ich habe alles versucht, mit meiner Schwiegermutter auszukommen und was auch immer, dem Lehrer, mit dem Chef. Es klappt einfach nicht. Zurück zum Schöpfer. Er ist alleine befähigt, dein Herz zu verändern. Nicht dadurch, dass er dir im Grunde jetzt die Möglichkeit nimmt, falsch zu reagieren, sondern er sagt, ich bleibe bei dir und ich will dein Herz bedienen. Aber das setzt natürlich was anderes voraus. Das setzt voraus, dass du zuerst einmal Kommunikation mit Gott aufnehmen musst. Und genauso wie du nicht wissen kannst, was in dem anderen Menschen vor sich geht, es sei denn, der Mensch sagt es dir, so kannst du auch nicht wissen, was bei Gott vor sich geht, es sei denn, Gott sagt es dir. Und da machen die meisten Menschen diesen absolut unsinnigen Fehler. Die klügsten Menschen machen diesen Fehler, dass sie sagen, also ich kann mir genau vorstellen und ich weiß ganz genau, wer Gott ist. Dann machen sich alle ihre Gottesbilder. Aber wenn du noch nicht mal weißt, was in dem anderen Menschen vor sich geht, woher willst du wissen, was in Gott vor sich geht? Wenn du darauf angewiesen bist, dass der andere sich dir mitteilt, bist du darauf angewiesen, dass Gott sich mitteilt. Und Gott hat sich mitgeteilt, nicht nur in diesem Wort, sondern hat sich mitgeteilt in seinem Sohn. Er ist Mensch geworden, um dir zu sagen, wir haben auch ein zerbrochenes Verhältnis. Aber ich möchte das wieder in Ordnung bringen. Ich möchte dir ein Herz geben, das mich wieder empfangen kann. Denn der natürliche Mensch, so wie in diese Welt hineinkommt, geboren von einer Frau, kann er nicht den Geist Gottes empfangen. Du hast einfach keinen Sender, du hast einfach keinen Empfang dafür. Genau wie du mit deinem Radio nicht Fernsehen empfangen kannst. Geht nicht. Du kannst dich noch so anstellen und sagen, das will ich mal sehen, dieser blöde Lautsprecher, wann sehe ich endlich was? Ne? Geht nicht. Haben wir nicht dafür gemacht. So können wir Gott nicht empfangen, es sei denn, Gott gibt uns dieses neue Herz, das ihn empfangen kann. Wann sterben Beziehungen? Wenn wir nicht bereit sind zu lernen, wie der andere ist. Mit Menschen umzugehen. Wenn wir uns so viel Mühe machen, mit Dingen umzugehen, was treffe ich da nicht alles an, was Leute alles unternehmen, um eine Sache zu beherrschen, das Segeln zu beherrschen, das Surfing zu beherrschen, Kaninchen zu züchten, Tomaten, ja, habe ich letztens irgendwas gelesen, zum Laufen zu bringen, weiß ich so irgendwie, Pflanzen da zu züchten, die so durch die Gegend laufen oder irgendwas, wandelnde Tomaten oder sowas. Also erstaunlich, was Menschen alles versuchen zu erreichen. Aber sie leben vielleicht mit einem Menschen, dem sie versprochen haben, mit ihm zusammenzuleben. Oder sie leben mit Menschen, mit denen sie zusammenleben müssen. In der Nachbarschaft, in der Freundschaft, am Arbeitsplatz. Und machen sich keine Mühe. Aber wenn du anfängst, dir Mühe zu machen, dann behalte das Prinzip, dass es wichtig ist, dass du diesem Menschen Raum gibst, sich zu offenbaren. Und dann bedenke, dass du ein Herz hast, das die Dinge falsch sehen kann. Stell also immer erstmal deinen Empfang, wie du das angenommen hast, in Frage. Habe ich dich richtig verstanden? Frag nochmal nach. Was du da gerade gesagt hast, ist bei mir so angekommen. Ist das, was du gemeint hast? Ihr Lieben, dann fangen wir auch an, auf einer Ebene Gemeinschaft zu haben, wo wirklich das Gespräch Freude macht. Denn was für Gespräche führen wir denn sonst? Was für Gespräche führen wir denn eigentlich sonst? Das sind doch reine Impulse. Wenn morgens reinkommt, morgen, Wiedersehen, Mahlzeit, gute Nacht. Morgen, Wiedersehen, guten Tag, Mahlzeit, gute Nacht. Nicht? Und so. Ich meine, das sind doch Impulse, das hat mit dem Gespräch zu tun. Da kann ich mich auch ans Radio setzen und piep, 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 diese Morse-Sendungen anhören. Verstehe ich auch nicht. Oh, dann gibt es natürlich schon eine bessere Kommunikationsebene. Da reden wir schon ausführlicher miteinander. Wann kommt die Post? Was gibt es heute zum Mittag? Benehmen sich die Kinder auch wohl? Reine Information. Nicht? Du kannst auch die Nachricht, das ist eine Tagesschau, ist das, nicht? Du kriegst eine Information. Nicht? Kommst nach Hause, Frauchen, erzähl mal. Nicht? Und dann nichts los gewesen, oder dann sind wieder Funkstimmen.
Aber dann gibt es diese Sache, die eigentlich ja erst drin ist, wenn ich dem anderen einbeziehe. Du, ich habe dieses vor. Oder das sehe ich so. Oder hier habe ich folgendes Empfinden. Wie denkst du darüber? Kannst du mir einen Ratschlag geben? Was meinst du dazu? Jetzt auf einmal wird der andere berechtigt einbezogen in mein Leben. Ich offenbare etwas von mir. Ich zeige ihm meine Gefühle. Ich zeige ihm meine Gedanken. Und lass ihn daran teilnehmen. Stülp's ihn nicht über. Gib ihm Raum, auch zu kommen. Und auf einmal habe ich Freude, nicht nur am Gespräch, sondern im Gespräch, weil wir im Grunde Freude aneinander haben. Ihr Lieben, ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die wir ganz praktisch zum Schluss noch illustrieren müssen. Dazu habe ich das Telefon mitgebracht. Keine Angst, ich werde euch keine Nachrichten sagen, sonst weinen die einen und freuen sich die anderen. Aber was mir eigentlich dieses Telefon mitteilte, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich ganz, ganz große Schnitzel mache in meinem Verhältnis im Gespräch. Sowohl mit Gott als auch mit dem anderen. Einen der großen Fehler, den wir begehen, ist der, dass ich im Grunde, ich habe also einen Freund, wenn der anruft, dann sage ich meistens, wenn ich das wüsste, dass er dran ist, manchmal spüren wir das schon. Eine ganz bestimmte Regelmäßigkeit ruft da einer an. Ich sage, Helmut ist dran. Geh ran. Und meine Frau sagt, nee, geh du ran. Und ich sage, nee, geh du ran. Und dann kämpfen wir da, bis endlich der eine, weil das Telefon so nerventötend ist, nicht, gehen wir ran und wir sagen, Helmut. Hallo, Helmut, wie geht's denn? Dann macht er da irgendwas am Blumen und Staub so ein bisschen da rundherum, so das ab, wo das Telefon ist. Ja, alles in Ordnung, und dann geht es wieder weiter. Weißt du warum? Weil wir da einen am Telefon haben, der redet und redet und redet. Der will eigentlich gar nichts. Am Ende sagt er immer, es war so schön, mit euch wieder gesprochen zu haben. Weißt du was? Der hat nicht mit mir gesprochen. Der hat nicht mit meiner Frau gesprochen. Der hat nur geredet. Der hat nur geredet. Und es gibt leider das, dass wir in der großen Gefahr sind, den anderen nicht zu Worte kommen zu lassen. Immer reden. Immer reden. Das ist kein Gespräch. Das ist keine Kommunikation. Und genau dieses Problem ist da, dass wir es mit Gott so manche machen, dass sie immer nur mit Gott reden, immer nur mit Gott reden und sich im Grunde darüber einig, wenn sie ehrlich sind, sich sagen müssen, aber eigentlich höre ich gar nichts. Gott redet doch gar nicht zu mir. Und der Jesus warnt davor, er sagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Reden und reden und reden und eigentlich nie mich zu Worte kommen zu lassen. Gar nicht zu erwarten, dass ich rede. Gar nicht darauf einzugehen, dass ich rede. Und es gibt viele Menschen, die meinen, nur weil sie ein paar Gebete sprechen, die sie irgendwo gelernt haben, die irgendwo eingeübt werden, damit wäre im Grunde die Beziehung zu Gott in Ordnung. Die ist genauso wenig in Ordnung, als wenn in deiner Ehe, in deiner Familie und in deiner Freundschaft immer nur einer reden würde. Immer nur einer reden würde. Das geht nicht. Das andere Problem, das kennt ihr sicher auch. Das andere ist, dass man im Grunde den Hörer ausschalten kann. Denn sobald man die Gelegenheit hat, jetzt einen dran zu haben, dann redet man, nicht? Und man denkt gar nicht daran, im Grunde auf den anderen zu hören. Diese zwei Fehler machen wir. Entweder reden wir, ohne wirklich zu hören, oder aber, ich glaube, ich habe es ein bisschen falsch gesagt, machen wir diesen, ich habe die falschen Dinge rausgedreht, hier aber im Grunde habe ich da einen Freund, der ruft mir immer aus Ostfriesland an. Und dort in Ostfriesland sind die Leute sehr lieb, aber sehr ruhig. Ganz da oben im Norden, also so weit nördlich, die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass noch andere Menschen um sie herum leben. Und immer wenn der anruft, dann habe ich finde ich das ganz, ganz schrecklich, weil ich mir so bewusst bin, wie teuer das ist am Telefon. Denn wenn der redet, sagt er, hallo, ich bin's, Johann. So toll, dass du wieder anrufst. Und, bist du noch dran? Und es kommt nichts. Nach einer Weile, jo. Und weißt du, dann denke ich mir, was mache ich nun? Am Telefon habe ich einen, der sagt nichts. Der sagt überhaupt nichts. Das immer nur mal so ein Wort, ja und oh. Und aber der hat mich angerufen, was will der eigentlich? Und jetzt rede ich und rede ich und rede ich, um den zu animieren, der was sagt. Aber im Grunde könnte ich den Hörer abmachen und immer nur drauf losreden. Weil er gar nicht spricht. Und ich denke immer an die Einheiten. Und denke, Mensch, jetzt hat er schon 10 Einheiten bezahlt für Nichtsagen. Und dann nutze ich das aus, indem ich viel rede. Aber das ist natürlich auch nicht die Lösung. Und ich glaube, wir machen manchmal diesen Fehler, den Gott in der Bibel beschreibt als, oh ihr Menschen, ihr lasst mich nicht zu Worte kommen. Entweder redet ihr und redet ihr, oder aber, ja, ich möchte reden, ich möchte euch was sagen, aber ihr lasst mich nicht zu Worte kommen. Und wisst ihr, beides ist nötig. Ich muss Gottes Stimme hören. Er sagt es im Psalm 81. Ihr feiert meine Feste, ihr denkt an mich, aber letztlich, wann hört ihr mich? Wann hört ihr mich? Gott möchte reden und Gott möchte, dass du wieder redest. Und es gibt diese zwei Möglichkeiten, dass Gott, und das ist, was die Christen tun müssen, sie müssen das Wort Gottes lesen, sie müssen im Wort Gottes zu Hause sein, damit Gott dieses Wort, ob unmittelbar beim Lesen oder später, wachrufen kann durch Gedanken oder eigentliche Worte, die dir wieder ins Gedächtnis kommen und Gott redet zu dir. Und umgekehrt kannst du jetzt zu Gott reden. Und es gibt Leute, die studieren in der Bibel, die lesen in der Bibel, aber die nutzen nie diese Gelegenheit, auf diese Wahrheiten einzugehen. Die studieren nur dieses Wort, um rein theologisch, gedanklich mit diesen Sachen sich zu befassen, anstatt es wörtlich zu nehmen, für sich zu nehmen und darüber mit Gott zu reden. Beide sind Fehler. Plappern wie die Heiden, ohne Bezug zu nehmen auf Gottes Wort. Oder nur immer über Gottes Wort irgendwie nachzudenken, aber letztlich nicht das wieder zu benutzen, um es anzuwenden in meinem eigenen Leben, Gott reden zu lassen. So ist es nicht ausreichend, dass ich tatsächlich den anderen immer tot rede und meinen Mund gebrauche. Es ist auch nicht richtig, nur meine Ohren zu gebrauchen, wenn der andere redet. Es muss immer hin und her gehen. Ein gutes Zuhören, ein gutes Wahrnehmen und dann darauf eingehen. Und Gott sagt, genau das möchte ich mit dir. Ich möchte ins Gespräch kommen. Ich möchte durch dieses Wort reden. Vielleicht heute in der Predigt habe ich zu dir geredet. Was wird deine Antwort sein? Du hast jetzt gehört. Was wird deine Antwort sein? Wie wirst du mit mir reden? Ich habe mit dir heute Abend geredet über Verhältnis in deiner Familie, in deiner Freundschaft. Beziehungen, die vielleicht nicht mehr so intakt sind. Ich habe mit dir geredet über mal unsere Beziehung. Was wirst du mir antworten? Wirst du still werden jetzt und beten? Aber wisst ihr, das Allerschlimmste ist ja, wenn man überhaupt nicht eingeschaltet ist. Und aus dem Grunde können wir leider und konnten leider auch die Nachrichten nicht empfangen, weil ich nämlich vergessen habe, einzustöpseln. Da ist gar kein Kontakt drauf. Diese Leitung ist tot. Und es gibt Leute, die es tatsächlich fertig bringen, ihr Leben lang zu beten, zu reden. Es gibt Leute, die sich tatsächlich ihr Leben lang mit dem Wort befassen, zu hören und doch letztlich nichts hören, weil die Leitung tot ist. Das Hören ist nur eigentlich das eigene Verstehen über Gottes Wort, das eigene sich einreden. Und das Reden zu Gott, das Gebeten, ist eigentlich immer nur gegen den Deckel. Selbstgespräch. Seht ihr, wo das dann liegt? Die haben vergessen einzuschalten. Und Gott sagt, das Sprechen mit mir, und nicht nur das Sprechen mit mir, die Beziehung zu mir wird lebendig, wenn du einschaltest. Und dann hat der Jesus gesagt, bittet, es wird euch gegeben, klopft an, so wird euch aufgetan, suchet, so werdet ihr finden. Was denn? Oh, eine billige Art, jetzt irgendwie Gott einzuspannen für meine Fragen, meine Probleme, meine Nöte? Nein. Er macht es deutlich im Lukas-Evangelium, das Wichtigste, und da habt ihr ein freies Gespräch. Ein freies Gespräch habt ihr da. Das Einzige, was euch dann garantiert, eine zukünftige Verbindungslinie zu bekommen, ist dieses Gespräch zu sagen, Herr, ich brauche die Verbindung zu dir durch deinen Heiligen Geist. Ich brauche den Geist Gottes. Und er hat gesagt, bittet, es wird euch gegeben. Wie viel mehr, sagt er, wenn ihr schon als Eltern euren Kindern gute Taten geben könnt, wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, wenn ihr darum bittet. Und der Heilige Geist ist dieser Strom, der so ganz zart, aber sicher sein Werk tut in unserem Leben, sodass wir in Beziehung treten können zu Gott. Und dass wir diese Beziehung benutzen können, um dadurch auch bessere Beziehungen zu dem anderen aufzubauen. Das ist das Kreuz. Bau deine Beziehung zu Gott auf. Tritt ins Gespräch mit ihm. Bitte ihn um seinen Geist. Bitte ihn um sein Leben, damit diese Verbindung stattfinden kann und Gott offenbart, von sich offenbaren kann, was er nur durch seinen Heiligen Geist dir offenbaren kann. Damit du dann auch richtig mit ihm sprechen kannst, richtig ihn hören kannst. Und das wird dir nützen, dass er dir hilft, auch in ein besseres Verhältnis, ein besseres Gespräch mit deinen Mitmenschen zu geraten. Also es gibt eigentlich nur eine Lösung. Es gibt nur eine Lösung. Und das ist das Gespräch mit Gott zu führen. Und Gott zu bitten, dass Verhältnisse, die vielleicht schon gestorben sind oder dabei sind zu sterben, dass sie wieder repariert werden. Warum sterben so viele Beziehungen? Ich will dir sagen, warum. Weil sie nie im Sinne Gottes gelebt worden sind. Das Sprechen muss gelernt werden. Das Sprechen mit Gott und das Sprechen mit dem Nächsten. Alleine werden wir es kaum schaffen. Ganz bestimmt nicht mit Gott und kaum mit dem anderen. Aber mit Gottes Hilfe können wir dieses Gespräch mit Gott beginnen, indem wir eine Beziehung zu ihm aufbauen. Die Zeugnisse haben das deutlich gemacht, dass junge Leute das erfahren haben, gestern haben es Erwachsene erzählt. Das ist also nicht irgendwie eine Mache, das ist nicht irgendwie eine Masche in dieser Gemeinde, das ist ganz normales Evangelium. Bau deine Beziehung zu Gott auf. Und er wird dir helfen, dann etwas zu bekommen, was wichtig ist, nämlich sensibel zu werden für die Offenbarung, die Mitteilung, die Sendung des Anderen. Und auf diese Sendung des Anderen berechtigt einzugehen. Ist das nicht eine gute Botschaft? Ist das nicht eine gute Botschaft? Lass uns dann still sein, miteinander beten. Herr, die Welt stirbt daran, dass sich Menschen immer mehr auseinandersetzen, anstatt sich mit dir zusammenzusetzen. West und Ost, Nord und Süd kommen nicht mehr zusammen. Ein hektisches Versuchen und Reden. Aber die Erfolge sind gleich null. Und viele haben das, was heute politisch in dieser Welt geschieht, in ihrem eigenen Leben erfahren. Geschwister reden nicht mehr miteinander. Eltern und Geschwister, Mann und Frau, Angehörige, Nachbarn, am Arbeitsplatz, Freundschaften, sogar Christen verfallen in diese Sünde. Dabei sind wir berufen und gerufen zu einer Beziehung zu dir, so intim und so persönlich und so liebevoll, dass wir Freude nicht nur am Gespräch, sondern Freude im Gespräch bekommen. Freude an der Person, mit der wir reden. Ob es nun Freunde sind, Nachbarn sind, Geschwister, Verwandte, Fremde. Das ist möglich, wenn du uns dieses neue Herz gibst. Und ich bitte dich, Herr Jesus, für die ganz besonders unter uns, dass sie sich helfen lassen, dieses Gespräch mit dir zu beginnen. Das Gespräch für den neuen Empfänger. Die Bitte, mein neues Herz und Leben.